Radar und Echolot drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 13. Wer ist Lara Conradi? Diesmal würde er unten klingeln. Er hatte keinen Bock mehr auf taktische Spielchen und merkte, wie sich bei diesem Gedanken die Wut wieder in ihm hochhangelte. Sie würde ihn ohnehin erwarten, wissen, dass er früher oder später zu ihr kommen würde, um das Rätsel aufgelöst zu bekommen. Es reichte jetzt. Ihm reichte es jetzt. Zielstrebig ging er die letzten Meter zur Haustür, zog die Schultern hoch, schüttelte missbilligend den Kopf, als ihm das bewusst wurde, und versuchte, sich zu entspannen. Los, kündigen wir uns an. Er drückte die Klingel zweimal lang, einmal kurz. Sein Zeigefinger hinterließ auf dem Taster einen Feuchtigkeitsfilm, der sich sofort vom Rand weg verflüchtigte. Lara Conradi. Der Name neben der Klingel gemalt in einer Handschrift wie ein Fest für Kalligraphen. Mit hochgezogenen Augenbrauen retournierte er den undurchdringlichen Blick des schwarzen Auges der Kamera im Türmodul. »Komm rauf«, sagte sie. Ihre Stimme klang warm, auffordernd und ruhig. Das leichte Rauschen der Gegensprechanlage ging über in den Summton des Türöffners. Er nahm die Treppe, stieg wie getrieben, ermahnte sich, kontrollierte sein Tempo, ging die letzten Stufen bewusst atmend hinauf. Sie stand in der offenen Tür. Schwarze Pumps, Marlene Dietrich, Hose, weiße Bluse, das Haar offen, kein Lächeln. Ernst sah sie aus. Vor allem müde, was er sofort als sehr ungewöhnlich registrierte, wohl weil er es nur selten gesehen hatte. Sie ließ die Tür los, ging einen Schritt auf ihn zu, umarmte ihn, was ihn überraschte, küsste ihn auf die Wange. Als sie sich von ihm löste, strich ihre linke Hand von seiner Schulter den Arm entlang bis zum Ellenbogen. Während sie zur Seite trat, ließ sie ihre Hand dort und leitete ihn so in ihre Wohnung. Sie ließ ihn los, schloss die Tür hinter sich. Er war stehen geblieben. »Neues Parfum?«, fragte er, noch ihrer Umarmung nachhängend. »Frisch, leicht, jugendlich?« »Wir haben 11 Uhr am Morgen«, sagte sie lächelnd, als erkläre das alles. Er ging vor, durch den Flur in ihr Wohnzimmer, blieb unschlüssig stehen, überlegte, ob er sich an den Tisch in einen der Sessel oder auf den Zweisitzer setzen sollte. Sie ging an ihm vorbei, nahm auf dem Sofa Platz, schlug die Beine übereinander, die geöffnete Seite zum Sessel neben sich, und so setzte er sich in diesen. Sie saß aufrecht, ohne die Rückenlehne zu nutzen, die Hände entspannt im Schoß, das übergeschlagene Bein eng am anderen, der Fuß locker und ruhig. Sie sah ihn an, aufmerksam, ohne ihn zu mustern, einfach offen, ohne Erwartungsgestus. Seine Wut, die ihn hierher getrieben hatte, war plötzlich weg, und an ihre Stelle war eine Leere getreten, die fragte, was das Ganze eigentlich sollte und ob man sie nicht mit anderen Dingen auffüllen könnte, schöneren und elementareren, wirklich wichtigen. Aber dann meldete seine Wut Widerspruch an, dass da doch wohl zunächst etwas zu klären sei. Vielleicht, weil ihm gerade jetzt der Streit mit Marlene einfiel, den sie hinsichtlich des Artikels zum Interview mit Kästen Kopf geführt hatten, und ihre völlig inakzeptable Intervention, mit der sie die Wiesbadener Kollegen für ihre Zwecke instrumentalisiert hatte, von der er wusste und natürlich nicht von ihr. Lara lächelte, als wisse sie um seine Gedanken, oder sie lächelte über die, die sie selbst gerade hatte. Und dieses vollkommen in sich ruhende Lächeln reichte aus, ihn aus seiner Ruhe zu bringen. »Okay«, sagte er, »diese Hoxnummer, ich will jetzt wissen, warum, wie und wer.« Seine Stimme klang aggressiver als gewollt. »Erzähl es mir von Anfang an, und ich habe keine Lust mehr auf irgendeins deiner Spielchen.« Sie schien völlig unbeeindruckt. Noch immer lag dieses selbstsichere Lächeln auf ihrem Gesicht, nur ihre Augen hatten augenblicklich den Glanz abgezogen und waren abgeglitten, wie in sich gekehrt. »Von Anfang an«, wiederholte er im Ton milder, aber entschlossen, in der Sache nicht nachzulassen. »Wie bist du auf Benson gekommen und was wolltest du wirklich von ihm, wenn das denn der Anfang ist?« Ihr Blick blitzte ihn kurz an. Sie drehte den Kopf zur Seite und fixierte mit niedergeschlagenen Augen irgendetwas Imaginäres auf dem niedrigen Couchtisch neben ihm. Dieses Halbprofil gehörte zu den schönsten Bildern, die er von ihr hatte. Betörend schön. Produzierte sie es deshalb, verdammt nochmal. Sie schwieg, strich sich dann eine Strähne aus dem Gesicht, als zöge sie langsam den Vorhang auf und lege die Bühne frei, hob ebenso bedächtig den Kopf und sah ihn an, ihre Augen unergründlich und für ihn nicht lesbar. »Gut«, sagte sie, und es klang so, als hätte sie sich zu etwas entschlossen. »Eines Tages«, »was wird das jetzt?« fuhr dazwischen. »Märchenstunde, es war einmal?« »Richtig, einmal. Ich erzähle es dir nur einmal.« Sie hatte ihre Augenbrauen zusammengezogen und auf ihrer Stirn war eine kleine Falte erschienen, wie der schmale Grat einer felsglatten Nordwand, auch in der man sich zu Tode stürzen konnte. Es kam ihm so vor, als würden sie sich mit den Augen duellieren. Ihre Herzschläge, die vereinbarten Schritte zum Abmessen der Distanz, ihr Atemholen wie das Anlegen der Waffe für den ersten Schuss. »Wenn du so willst, es war einmal einer meiner nun Kunden, könnten wir beide sagen. Die näheren Umstände erspare ich uns, das Übliche. Was er gleich zu Beginn herausstellte, war seine Profession, Rechtsanwalt, eigene Kanzlei, ein paar Teilhaber, jede Menge einflussreiche Klienten, reich geheiratet zudem, aber seine Frau sei eben so diese Tour. Klingt geradezu betörend charmant. Ein typischer Vertreter deines Geschlechts, würde ich sagen. Sie bringen immer die gleichen Einleitungen, Begründungen. Einer dieser sich spreizenden Typen, so ein Geldscheinwedler mit dicken Bündeln, versteht sich, der sich seiner Potenz über Statussymbole versichern muss und dabei geistig klein wie ein Bobbycar-Rutscher immer im Kreis um das eigene Töpfchen eiert in selbstverliebter Bewunderung für sein gerade gemachtes kleines Häuflein Scheiße. Ihr Mund hatte sie zu einem Ausdruck von verachtender Geringschätzung verzogen, aber ihre Augen blieben neutral, schien ihr die Wirkung der Worte zu prüfen. »Ich habe ein Bild. Du hast einen Namen?« »Nicht schwer herauszubekommen und hier nicht weiter wichtig. Zumindest eitel genug war er, seinen Körper in Schuss zu halten. Wie angenehm«, es klang sarkastisch und genauso sollte es klingen, »den mach ein leichtes Spiel für dich. Du wirst ihn erst einmal ordentlich bewundert haben mit flirrendem Augenaufschlag und strahlend luzidem Lächeln. Spar dir deinen Zynismus. Aber es ist schon erstaunlich, wie ironiefremd man sich geben kann, und damit meine ich den Typen«, sie lächelte ihr Sphinx-Lächeln. »Dass du das kannst, musst du nicht betonen.« Er stellte die Ellbogen auf die Armlehnen, führte die Fingerspitzen zusammen. Wie ein Abwehrdreieck, dachte er, und legte den Unterarme zurück auf die Lehnen. »Und welche Entblößung förderte sein Selbstdarstellungstrieb zutage?« »Jemanden, der größer war als er. Benson?« »Auch wenn er keinen Namen genannt hat, war das nicht schwer herauszufinden. Jedenfalls nicht für dich. Und was hatte Benson, was er nicht in seinem Töpfchen hatte?« Sie schwieg, sah ihn ohne eines ihrer mimischen Stilmittel an, ernst und ungekünstelt, was ihn noch schöner machte und was ihm sofort wieder auch als verdächtig erschien. Vor und auch noch nach dem Unfall seiner Frau hat Joost die Übernahme von Sucolata Spon verhandelt und, wir wissen, erfolgreich gemanagt. Ein Riesendeal, der bis an die Substanz seines Unternehmens ging. Der Bobbycar-Pilot saß auf der anderen Seite und hat versucht, den Kaufpreis in die Höhe zu treiben, indem er die betrieblichen Versorgungsrückstellungen für Mitarbeiter deutlich zu hoch angesetzt hat. Das bringt nicht wirklich was, da der Verkäufer davon nicht direkt profitiert, aber egal. Entscheidender war wohl der Trick, die tatsächlichen Verbindlichkeiten gegenüber den Banken runterzurechnen. Nur leider ging das schief. Irgendwelche Verbindungen zu einem Bankhaus Sommerland sollen Joost da geholfen haben. »Spricht alles nicht gegen ihn. Im Gegenteil«, sagte er, um Sachlichkeit bemüht. »Richtig. Für den kleinen Bobby waren das die demütigen Niederlagen auf der Rennstrecke zum großen Topf. Joost brauchte für den Deal allerdings Selbstkapital in einer Höhe, die er so nicht aufbringen und durch andere Posten im Portfolio absichern konnte. Um das Problem zu lösen, soll er Immobilien von UNO deutlich zu hoch taxiert haben.« »Das fliegt nie auf. Das ist doch nun auch nicht eigentlich das Problem des Verkäufers. Was hat das mit dem kleinen Bobby zu tun? Mit dem? Nichts mehr. Er hatte nur irgendwie davon Wind bekommen und versucht, sich für seine sich abzeichnende Niederlage zu revanchieren. Mit einer Anzeige? Anonym, versteht sich. Wegen Bilanzfälschung? Fragt er. Gar nicht so schlecht für einen Sportreporter, sie grinste feixend. Wer sollte sich seinen Sarkasmus sparen? Nein, du hast noch eins draufgesetzt, Zynismus. Nur ich? Nee, schon klar. Er verzog den Mund zu einem gespielten Schmollen. Los, erzähl weiter, sagte er in ihr amüsiertes Lächeln hinein. Und nun geschieht das Wunder, dass Bobby auf die Knie gehen ließ. Es stellte sich heraus, dass die Werte eher untertrieben waren. Denn, womit allerdings nicht wirklich kalkuliert werden konnte, es hatte am Vortrag in der Abgabe der Kaufofferte zwei Bauausschüsse unabhängig voneinander getagt und jeweils da, wo UNO über wertmäßig kaum ins Gewicht fallende, aber größenmäßig relevante Areale verfügte, völlig überraschende Entscheidung gefällt. Campus Berlefeld, die neue Uni für Rhein-Ruhrhausen und die umstrittene Bebauung im Naturschutzgebiet Donautal. Bingo! Also fanden die Banken alles sauer. Das nannte klein Bobby dann Genie und rutschte ergeben ohnmächtig auf den Knien. Und für dich Anlass genug, sich Benson einmal näher anzusehen? Korrekt. Und was hast du recherchiert, was von uns keiner weiß? Du meinst dich und deine bienenfleißige Marlene? Er unterdrückte mit Mühe den Impuls, bissig zu werden. Lediglich mit missbilligend schräg gezogenen Augenbrauen fragte er, was soll das? Unfair, gebe ich zu. Sorry, bleiben wir beide sachlich. Sie nickte. Nehmen wir einmal Schokolade als herzustellendes und bis zum Point of Sale zu vertreibendes Produkt. Wer ist in dieser Kette beteiligt? Zunächst der Produzent, sagte er. Jemand muss das Zeug ja anbauen, bis zur Schokolade verarbeiten. Bei Schokolade sind das streng genommen durch Anbau und Verarbeitung zwei Produzenten. Korrekt. Dann kommen in der Regel ein Zwischenhändler, der den Vertrieb an die Märkte organisiert, und ein Endvertreiber, bei dem die Kunden das Produkt erstehen, hinzu. An jeder Ecke dieses Dreiecks, also Produzent, Zwischenhändler, Endvertreiber, kann jemand sitzen, der das Produkt manipuliert. Der Produzent steht mit seinem Namen für die angebotene Qualität ein. Ein unabhängiges Forschungslabor vergibt ein Qualitätsgütesiegel. Was machen der Zwischenhändler und der Endvertreiber? Der Zwischenhändler zumeist nichts. Der Endvertreiber wirbt und bezieht sich dabei auf den Produzenten und dessen Renommee oder auf mehr oder weniger offizielle Prüfsiegel, sagte er. Genau so. Oder er kauft das Produkt, etikettiert es aber als No-Name-Produkt um oder vermarktet es unter dem eigenen Namen. Letzteres wahrscheinlich nicht im Hochpreissektor, aber wer weiß, habe ich nie recherchiert. Du bist für unser Beispiel jetzt nicht entscheidend, sagte sie. Entscheidend ist etwas anderes. Alle können das Produkt manipulieren. Du kennst Beispiele für Lebensmittelfälschung, legale und illegale? Sicher, sagte er. Olivenöl ist der Klassiker. Beschreib das mal. Sie klang wie eine Lehrerin, die einen Schüler durch gelenkte Fragen zur richtigen Antwort führen wollte. Auch sah sie ihn derart aufmerksam und erwartungsvoll an, als sei sie gespannt wie ein Flitzebogen und voller Freude auf seine Leistung. Auf welche Parallele wollte sie hinaus? Okay, sagte er belustigt und irritiert zugleich. Habe ich zufällig gerade frisch recherchiert. Die italienische Binnennachfrage nach Olivenöl liegt bei rund 600.000 Litern und der Export bei 400.000. Italien produziert leider nur etwa 300.000 Liter. Fehlen, nicht so schwer auszurechnen, 700.000 Liter. Nach Rechtslage muss das Olivenöl nur in Italien abgefüllt sein, um als italienisches Öl zu gelten. Es geht also auch, wenn man griechisches oder türkisches Öl nach Italien schafft und dort abfüllt. Soweit legal. Nun wollen aber alle auch noch die beste Qualität, extra virginie. Selten gleich teuer. Gefälscht wird, kriminelle Energie vorausgesetzt, da wo viel Geld zu gewinnen ist in der Relation von Einsatz und Ertrag. Und da erzeugt die kriminelle Kreativität viele Konzepte. Öl zu strecken, mit billigerem Öl, es ganz und gar chemisch zu manipulieren, noch ein wenig nachzufärben, wenn die grüne Farbe nicht stimmt, es künstlich, also chemisch zu strecken und so weiter, wirft alles eine gute Rendite ab. Macchiato Balsamico ist das andere bekannte Beispiel, soweit? Sie hatte seine Ausführung mit einem Kopfnicken begleitet und lächelte nun vieldeutig. Juristisch ist dem Bayek nicht beizukommen, sagte sie. Du weißt zwar, dass du ein verfälschtes Produkt in Händen hältst, aber du weißt nicht, wer die Verantwortung trägt, denn jeder schiebt die Anklage zum nächsten weiter oder zurück und legt unschuldbeteuernd die Hand aufs Herz. Und ohne Nachweis keine Anklage. Sie hob theatralisch bedauernd die Arme wie eine blinde Justitia. Wahrscheinlichkeit, wo man manipuliert, dürfte für den Laien kaum realistisch zu beurteilen sein, aber das heißt ja nichts. Und die Abstufung der kriminellen Energie, sagen wir mal, von qualitativ nicht mehr so hochwertig wie auf dem Produkt angegeben bis zur Gesundheitsgefährdung, ein weites Feld. In jedem Fall ein manipuliertes Produkt, sagte sie. Und das funktioniert also auch bei Schokolade, warum auch nicht. Und du weißt, dass es das bei UNO gibt? Jetzt hast du es. Allerdings nicht mehr aktuell und nicht im Stammkonzern, sondern bei Sucolata Spon. Du weißt wahrscheinlich, dass UNO diese ja genau deshalb ins Portfolio holen wollte, weil sie noch vor Nubiala den Markt für Edelschokoladen dominierten? Okay, verstehe, sagte er. Aus dem heiteren Himmel, in den gerade noch die Sektkorken der Übernahmeparty flogen, kam die Erkenntnis, dass sie einen Laden gekauft hatten, der puncht. Und das Renommee, für das man richtig reichlich Taler auf den Tisch gestapelt hatte, ist dahin. Das hieße, die Marke komplett neu zu erfinden. Der Image-Schaden wäre zumindest gewaltig. Wahrscheinlich deshalb hat Joost es nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen, sondern es gedeckelt und abgestellt. Wahrscheinlich, das heißt, du weißt es nicht? Ich weiß die Tatsache, nicht die Gründe. Spannend, sagte er nachdenklich. Manipulation der Schokolade. Wenn ich mich recht erinnere, kommt das Sortiment gerade im neu erschienenen Standardwert Schokolade einigermaßen gut weg. Vergleich wohlgemerkt. Zeugs ist längst aufgefuttert. Und nicht von mir. Sie strahlte fröhlich, als fiel es ihr gerade in dem Moment ein. Mochtest du die Marke nicht ziemlich gerne? Und ich kann auch nicht mal sagen, dass ich über die Jahre eine geschmackliche Veränderung festgestellt habe. Das spricht eindeutig gegen mich, aber zurück. Nubiala und die Edelmarken von Sucolata Spon sind Bean to Bar, oder? Ja, sie kaufen die Kakaobohne und von da an liegt der Herstellungsprozess bis zum Produkt unter der Kontrolle der Firma. Nur für die Marken, mit denen sie auf dem Massenmarkt abzielen, kauft UNO auch dazu. Zum Teil kaufen sie Kakaomasse und verarbeiten diese dann weiter, zum Teil kaufen sie sogar fertige Schokoladen. Und worin bestand die Manipulation? Bei Öl oder Essig kann ich mir das leichter vorstellen als bei Schokolade. Also wie, durch den Ersatz minderwertiger Rohstoffe oder wurden die Tafeln neu verpackt oder? Die Manipulation betraf den Rohstoff. Trotzdem hätten sie im Fall der Entdeckung versucht, das Dreieck zu nutzen, um den schwarzen Peter weiterzuschieben. Und das alles wusste der Herr auf dem roten Kleinkindauto wohl kaum. Der wusste von nichts. Sie hatte die Stirn kraus gezogen, sodass ihre Augenbrauen und der spöttisch gezogene Mund ihre Aussage zu einem Urteil von absoluter Ahnungslosigkeit steigerten. Okay, sagte er grinsend. Mitwisser bei Sucolata Spon muss es aber gegeben haben. Selbst wenn nichts nach außen dringt, kommt das einer tickenden Zeitbombe im eigenen Haus gleich. Klar, gab es Leute, die das wussten. Aber das waren offenbar nicht so viele. 3 insgesamt. Mittleres Management. 2 davon sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie bitte? Tatsächlich, ein Unfall. Der 3. ist an Krebs gestorben. Hallo? Das klingt extrem mysteriös. Manchmal sind ja auch die unglaubwürdigsten Dinge wahr. Manchmal, aber lassen wir das. Du weißt das Ganze woher? Ich schwieg, sah ihn an, zog die Augen schmal. Dann kippte sie den Kopf nach vorne, sodass ihr Haar das Gesicht bedeckte. Mit einer Hand griff sie die Haarpracht auf, strich sie sich, sie durch die Hand fließen lassend, die Bewegung langsam beschleunigend im Bogen bis hinter den Kopf, wo sie die Bewegung mit der Hand und des zurückgenommenen Kopfes abrupt stoppte. Sein Blick war automatisch dem fallenden Haar gefolgt und als er wieder in ihrem Gesicht landete, leuchtete dieses nun frei, kontrastiert, umspielt vom dunklen Haar und ausgefüllt von einem strahlenden Lächeln, dessen gemeinter Adressat er immer noch gerne gewesen wäre. Nur ihre Augen lagen kalt prüfend auf ihm. »Lass das!« Unwirsch wischte er mit der Hand über die Lehne und wollte sich im gleichen Augenblick entschuldigen. Für die Schärfe des Tons, für sein cholerisches Gebaren, es tat ihm leid, seine ganze Rolle hier hatte etwas Absurdes. Und als er schon Luft holen wollte, sagte sie, du hast recht. Sehr leise hatte sie das gesagt und doch in einem Ton voll, der danach klang, als meine sie wirklich, was sie sagte. Ihre Haltung hatte sie nicht verändert, aber es sah so aus, als sitze sie noch aufrechter, gesammelter. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, es zu lassen. Ihr Blick offen, fast schutzlos. Ich weiß, sagte sie, du erwartest von mir nur Spielchen, wie du sie genannt hast, und ja, ich mag solche Spielchen, aber es ist an der Zeit. Sie sprach den Satz nicht zu Ende, sah ihn aber unverwandt an, sehr ernst und ohne Widerspruch zwischen den Augen und ihrem Mund, ihrem Gesicht. Ich glaube, sagte sie, du solltest ein paar Dinge wissen und ich sollte eine Rolle aufgeben, die nicht mehr lange durchzuhalten ist. Du könntest dich an dem nicht mehr lange festbeißen, aber dass hier eine Zeit abläuft, ist nicht der entscheidende Punkt. Sie sah zur Seite, fixierte dann seine Augen. Was wohl wirklich keiner von euch herausgefunden hat, ist, dass ich niemals als Escort gearbeitet habe. Richtig ist, dass ich für einen Zeitraum von 4 Wochen auf einer Website präsent war. Die Gründe dafür liegen in einer Recherche. Die Resonanz darauf habe ich vollkommen unterschätzt und es tut mir so leid, dass du und wie du davon erfahren hast. Sie hielt seinen Blick, von dem er wusste, dass er flackerte. Ihrer aber blieb unverändert. Vielleicht lag darin zusätzlich so etwas wie Entschlossenheit, aber diese verhärtete ihren Blick nicht, bat aber auch nicht um Verständnis. Weiter, sagte er und es klang heiser. Anfänge machen mir Spaß. Spontanität, dein kann deinen Anfang machen. Ja, auch Rollen zu spielen, und du hast wieder recht. Es müssen Rollen nach meinen Vorstellungen sein. Vielleicht fing es tatsächlich mit dem Tennislehrer an, als ich 14 war. Das ist komplettes Klischee, Tennislehrer oder Klavierlehrer. Aber Klischees haben mir schon immer gefallen. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, das es kurz aufhellte und es durch den Kontrast zu dem ernsten Ausdruck, der danach folgte, noch verschatteter aussehen ließ. Unser Anfang war auch so ein Klischee. Du wirst, wie du solche Erinnerungen feierst, die Szene noch vor Augen haben, sie dir wieder und wieder angeschaut haben. Plötzlicher Wolkenbruch, ein Mann bietet einer Frau einen Platz unter seinem Schirm an, das ist Klischee. Und dann dein Staunen, deine andächtig vor Glück glänzenden Augen. Du warst schon verführt, hattest dich schon selbst entführt, bevor ich angefangen habe, damit zu spielen. Und bitte, sie sah ihn in einer Weise an, die er als Versuch las, auszudrücken, dass es ihr ernst war. Es war gut und schön, sehr schön. Ihr Blick blieb lange, eindringlich und klar. Aber, und das Aber kommt, auch wenn die Pause zwischen der letzten Aussage und diesem Aber länger sein müsste, ich suche das nicht, meine feste Bindung, Familie. Ich weiß nicht, warum es für mich nicht den Wert hat. Ich habe neulich zu dir gesagt, dass ich es zumindest versucht habe, für dich, und ich möchte, dass du weißt, dass das wahr ist. Andere Dinge nicht. Nicht die Escort-Geschichte und nicht, dass ich neben einer Erbschaft von Gelegenheitsjobs und psychologischen Gutachten lebe. Ich komme zwar aus Lerici und mein Vater ist wirklich Italiener und meine Mutter Deutsche, aufgewachsen bin ich aber in Hannover. Dort habe ich auch studiert, Psychologie und Betriebswirtschaft. Nur unter einem anderen Namen, doppelte Staatsbürgerschaft, der Doppelname meiner Mutter und ein Standesbeamter, egal. Während er ihr zuhörte, verengte sich etwas in ihm, legte sich schützend um einen Kern, den er nicht zu bezeichnen wusste, der aber sein Selbst enthielt, seine Wünsche, seine Annahmen, der Bodensatz, auf dem er handelte. Auch das spezifische Beziehungsgeflecht zu ihr, das nun so anders sein sollte, aber was hieß anders? Denn diese neuen Details waren wohl gar nicht relevant für das, was ihn mit ihr verband. »Und? An welchen Namen muss ich mich gewöhnen?« fragte der um ordnende Sachlichkeit bemühte Teil seiner selbst. »Arianna Bernardi.« »Klingt auch gut. Darunter gibt es bei dir einfach nichts.« Er hat es mit ehrlicher Bewunderung gesagt, die nur Anerkennung ausdrückte. »Und wenn ich Arianna Bernardi im Weltwissen suchen lasse, wo lande ich da? Zum Beispiel bei einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen Sicherheitsdienstleistungen anzubieten. So etwas wie Admin Security? Weniger Personen- und Objektschutz, mehr Prozessorganisation, Abläufe, insgesamt aus sicherheitsrelevanter Sicht, Software, Mitarbeiter. Und deine Ermittlungsmethoden? Okay, ich bekomme eine Vorstellung. Ich glaube, du hast nicht die richtige Vorstellung, aber okay. Ein bisschen Rollenspiel vielleicht. Aber wie sagtest du? Okay. Sie lächelten beide und zum ersten Mal fanden sie in diesem Lächeln zusammen. Während des Studiums habe ich auf der Messe als Hostess gearbeitet. Meine Sprachkenntnisse waren da hilfreich. Fließend Italienisch, Englisch, Französisch habe ich etwas vergessen und du wirst die sich bietenden Chancen genutzt haben. Messe war Männerwelt im Ausnahmezustand und bestimmte Männer stehen weniger auf Intelligenz, mit der sie dann aber im gegebenen Fall überraschenderweise konfrontiert werden. Ihr Lächeln enthielt neben meiner ordentlichen Portion Spaß auch ihre sphinxhafte Ironie. Den Fehler, dich zu unterschätzen, muss man bezahlen. Die Welt ist ein Geben und Nehmen. Das habe ich dir bei deinem letzten Besuch gesagt. Und ich habe es verstanden. Das, was ich bekommen habe, war wunderbar. Leider war es mit einer Illusion verknüpft, die ich selbst hergestellt habe. Auch das habe ich verstanden und ich mache dir keine Vorwürfe. Sie hat aber die Geschenke vergiftet. Wir haben uns gegenseitig vergiftet, Mark, von Anfang an. Ihre Blicke hielten einander aus, ohne etwas zurückzunehmen oder anzuklagen. Zumindest hoffte er, dass sein Blick ihn nicht verriet, aber er fühlte nichts mehr, was er hier hätte nachtragen wollen. Als wäre jetzt wirklich etwas vorbei und allein die zukunftsbezogene Frage wichtig, wie sie ihre Beziehung gestalten wollten oder ob sie das wollen würden. Ihr Blick mochte zeitweise nach innen gehen, aber dann war er wieder ganz da und ihm schien es wie eine Verabredung, vielleicht jedenfalls. Und ja, er würde es wollen. Du warst bei den Messevertretern stehen geblieben, sagte er nach einer Weile, von der er nicht wusste, wie lange sie gedauert hatte. Ein weites Feld. Sie wechselte das übergeschlagene Bein, stützte die Arme seitlich auf das Sofa, legte sie wieder auf ihre Schenkel. Einer war Unternehmensberater für Sicherheitsdienstleistungen. Er selbst ist schwul, also nicht blind wie andere, was mich betrifft, wenn auch sonst ein Vollklischee, das ganz große Drama. Sie lächelte und schüttelte den Kopf, strich sich die Haare zurück. Und du magst Klischees. Er lächelte seinerseits und das sollte liebevoll neckend sein. Matthias meinte, bei meinen Qualifikationen, so wie ich gestrickt sei, da sollte ich bei ihm in die Firma einsteigen. Moment. Doch nicht etwa Matthias von Tief? Sie nickte. Von Tief und Partner. Damals war noch alles im Aufbau begriffen, klassisches Start-up. Eigentlich bestand die Firma nur aus ihm und einer Sekretärin. Kein Vergleich zu heute. Das haben wir erst aufgebaut. Ja, von Tief und Partner. So hieß es von Anfang an, auch wenn es zu Beginn gar keinen Partner gab. Von Tief. Selbst von außen aus betrachtet ist das, was über den Tellerrand schwappt, hanseatisch zurückhaltend, versteht sich, allererste Qualität. Und jetzt bist du der Partner? Zuerst habe ich psychologische Parameter für Profile entwickelt. Mittlerweile geht es mehr darum, das Produkt zu vermarkten. Okay, das heißt, öffentlich werden. Ja, da liegt das Problem. Früher halfen Verkleidungen. Öffentlichkeit vermeiden auch, genau das macht keinen Spaß mehr. Nervt mittlerweile richtig und geht auch nicht mehr. Das ist der Grund, warum ich auf dich gewartet habe. Der andere? Die Sache mit Jost. Sie schwiegen beide. Wieder suchte er in ihren Augen Aufrichtigkeit. Sein Bedürfnis, ihr glauben zu wollen, war trotz allem ungebrochen. Aus Gründen eines Selbstbestätigungsbedürfnisses? Weil er sich in ihr nicht getäuscht haben wollte, keine Selbsttäuschung zulassen wollte? Wenn sie ihm hier eine Geschichte auftischte, pokerte sie mit einem Einsatz, der nicht mehr zu überbieten war. Die Gründe dafür mochten woanders liegen, aber das Ergebnis wäre dann vernichtend. Wenn jetzt die große Ehrlichkeit Einzug halten soll, dann bitte wirklich von Anfang an und erst einmal nur die Benson-Geschichte. Was stimmt von dem, was du mir erzählt hast? Und was wolltest du von ihm? Wir wollten einen Einstieg in das Unternehmen. Aber anstatt geschäftsmäßig vorzugehen und offiziell vorstellig zu werden, habe ich Jost tatsächlich in einer Bar getroffen und es bewusst so arrangiert, dass wir uns kennenlernten. Der Bobby Car Rutscher war damals auch als Rechtsanwalt für eine Firma tätig, die wir mittlerweile im Portfolio haben, war, weil man sich dort seiner Dienste nicht mehr bedient. Nach einem dieser grausligen Geschäftsessen hat er erfolglos versucht, mich anzubaggern und da seine Geschichte preisgegeben. Die Geschichte stimmt und auch das, was ich dir in diesem Zusammenhang über Benson gesagt habe. Es war noch im ersten Jahr nach dem Tod seiner Frau. Wir wussten, dass er öfter in Hamburg geschäftlich zu tun hat. Der Bobbycar-Pilot hat auch davon erzählt und ebenso, dass Benson nie im gleichen Hotel wohne, was er nicht verstanden hat oder so auslegte, dass er wahrscheinlich Treffen mit Frauen geheim halten wollte. Es stimmte, dass es Frauen gab, aber etwas geheim halten, das war so ziemlich das Letzte, an das Joost damals dachte. Ich habe aus der Situation heraus die Escort-Nummer abgezogen. Ich sei verabredet gewesen, aber der Kunde habe sein Geld behalten dürfen. So richtig bescheuert eben. Und dann habe ich ein paar Infos, die ich über ihn wusste, aus seinem Auftreten, seiner Kleidung abgeleitet. Bescheuert klingt wie mildernde Umstände. Aber vielleicht ginge das aus einem Gutachten hervor, das dir Spielsucht attestiert. Ah, auch Spiele sollte man richtig angehen. Ich jedenfalls habe den Anfang komplett verpatzt. Ich habe ihm vorgespielt, man sehe ihm eine existenzielle Verunsicherung an. Er wirke wie ein Mann, der in einen Abgrund starre und einer Brücke bedürfe. Ihr Blick flackerte und beruhigte sich nur langsam in den folgenden Sekunden. Minuten existierte außerhalb ihrer Blicke nichts und innerhalb dieser etwas, für das er keine Worte fand, nur ein in der schwarzen Tiefe ihrer Pupillen verborgen liegendes Grundgefühl von diffusem und gleichzeitig eindeutigem gegenseitigem Verständnis, wie sie es bisher noch nie kommuniziert hatten. Sie neigte den Kopf wie ein schuldbeladenes Haupt und zog die Schultern hoch, als würde sie frösteln. Ja, es klang so, als müsse ihre Stimme etwas zur Seite rollen und der Anlauf an Atem reiche dafür nur knapp. Vielleicht hätte ich es einfach versuchen sollen. Sie sah ihn an. Mein Grundproblem. Schreibe ich die Rolle oder schreibt sie mich? Sie korrigierte ihre Sitzposition, bewegte die Lippen, als verteile sie gerade aufgetragenen Lippenstift. Gesten, die wie Versuche einer Selbstbefestigung wirkten. Die Rolle hat, so wie ich sie spielte, etwas Rätselhaftes, Geheimnisvolles, Starkes, sehr Autonomes. Aber mir hat sie den Weg zum eigentlichen Anliegen verstellt. Du hast an eine Beziehung gedacht? Nein, sie lachte auf und es schien wie ein befreiendes Lachen, das sie dennoch ernst zurückließ. Du hast beim letzten Mal gefragt, ob ich ihm näher gekommen bin. Du hast das verneint. Und das stimmt nicht. Er hat mich sehr berührt in seinem Schmerz und in dieser nihilistischen Stimmung. Ich wollte ihn dort herausholen. In ihren Augen sah er wieder diese neue Ernsthaftigkeit oder glaubte sie zu sehen. Das überrascht mich jetzt und gleichzeitig habe ich dich immer so gesehen, sagte er und merkte, dass ihm die Stimme zu kippen drohte. Naja, Studium der Psychologie, sagtest du eben, aber was erklärt das schon? Bessere Rollenkenntnis oder bessere Menschenkenntnis? Er zuckte mit den Schultern. Sein letzter Satz kassierte seinen Gefühlsausbruch wieder ein. Hat er ihn deshalb gesagt? In welche Richtung tendierte er? Und? Fragte er und es klang schroff. Ist es dir gelungen? Sie atmete hörbar tief ein, drehte den Kopf zur Seite und wieder zurück, während sie ausatmete. Und mit diesem Ausatmen wechselte ihr Gesicht von Ärger zu resigniertem Verständnis. Du brauchst eine Vorstellung, sagte sie. Gut, ich werde sie dir geben. Ja, ich bin bei der Escort-Geschichte geblieben und gleichzeitig nein, denn sie hat bis auf das Ende keine Bedeutung mehr gehabt, für mich jedenfalls nicht. Und, das ist das eigentlich Wunderbare, trotzdem barg dieser Beginn unseren Gewinn. Bereits am ersten Abend an der Bar kreiste unser Gespräch um existenzielle, um philosophische Fragen, um das Rechte, das Richtige, das gute Leben, um die Frage, was ist meine Aufgabe? Oder welche will ich mir geben, um Rolle und Identität, um Versäumnisse, um Abschiede, befreiende wie belastende, um den Tod, was ja nahe lag, zumindest für ihn. Und dabei waren wir uns übergangslos in einer uns beide entwaffnenden Weise nahe gekommen. Es hat sich wie ein schutzloses Ausgeliefertsein angefühlt, elementar und gleichzeitig verbündet. Sie kreuzte die Arme vor der Brust, um sie gleich darauf wieder locker in den Schoß zu legen. Sie hatte ihn während ihrer Erzählung förmlich aus dem Blick verloren und auch nun blieb dieser bei ihren Händen. Dass er in dem in ihr ablaufenden Film nicht vorkam, war wenig verwunderlich. Dass ihre Sätze ihn nach all der Zeit weiter wehtaten, war etwas anderes und er versuchte verkrampft, es sich nicht anmerken zu lassen. Am Ende, wir waren schon lange die letzten Gäste, hatten das Gespräch noch in der Lobby des Hotels fortgesetzt, ohne dass der Ort in irgendeiner Weise bedeutsam gewesen wäre, habe ich ihm meine private Visitenkarte gegeben und mich verabschiedet. Er hat sich gemeldet, 2 Wochen später. Und wir haben da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten, auf dieser Ebene und mit dieser Intensität. Etwa 1,5 Jahre hat es gedauert. Und bevor du anfängst zu rechnen, alles spielt sich nach unserer Trennung und endet in etwa da, wo die Beziehung zu seiner jetzigen Frau beginnt, wobei Neubeginn eine treffendere Bezeichnung ist. Sie sah ihn nun an, als erwarte sie einen Kommentar. Er versuchte, diesen Blick einfach nur zu halten. Ich habe Jost an die verschiedensten Orte geführt, dein Prinzip des Treibenlassens und Beobachtens. Sie lächelte ihn an wie einen Verbündeten. Auch Kunst, Theater, Kampnagel, Gaußstraße und ja, wir hatten auch Sex miteinander. Also deine Frage, ist es gelungen? Ich hatte einen Anteil, sagen wir es so. Ihr Tonfall markierte ein Ende. Mehr würde sie dazu nicht sagen wollen und dafür hätte es dieses bekräftigenden Blickes nicht bedurft. Dennoch hakte er nach. Meine Vorstellung ist, bezogen auf dich, immer noch zu sehr durch mich selbst geprägt. Was verstehe ich? Deine Sicht soll sein, du willst ihn als Kunden für die Firma und bringst dich selbst um den Zugang dazu und therapierst dafür ein bisschen, so? Da ist mir meine Sicht näher, wenn sie lautet, existenziell getroffener Mann findet Trost und ins Leben zurück, als er auf eine rätselhafte, schöne Frau trifft, die ihn mit allen Sinnen fordert. Versteh, was du willst. Nein, bitte, genau das möchte ich nicht. Meine Frage ist die, wen hat es mehr verändert, ihn oder dich? Nach einer gefühlten Ewigkeit löste sie den Blick von ihren Händen und sah ihn direkt an. Bitte lass uns jetzt nicht aufhören, dachte er. Ich glaube, es hat mich mehr verändert als ihn. Er hat zu sich zurückgefunden. Wieder sahen sie sich für eine unbestimmte Zeit in die Augen. Hatte sie zu sich gefunden? Und was war da? Eine neue Rolle? Sie selbst?